Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das NHL-Finale 2025 ist vorbei und so langsam möchte ich euch dann auch auf den aktuellen Stand bringen, was die News aus den letzten Monaten, muss man ja schon sagen, dann betrifft. Natürlich habe ich in den Playoffs auch an der einen oder anderen Stelle ganz kurz über etwas geredet, aber in den meisten Fällen sind dann doch Themen liegen geblieben. Was ich mir überlegt habe für die Sendungen in den nächsten Tagen ist, dass ich das Ganze einfach so halten werde wie ein Drittel in der NHL im Eishockey, nämlich versuche, mich an die 20 Minuten zu halten und genau das Ganze soll heute so der erste Testballon werden. Allerdings geht es in dieser Ausgabe noch nicht direkt um Neuigkeiten, sondern mehr um Fragen, Themen, Anmerkungen von euch in der Hauptsache zu den NHL Finals. Da gab es nämlich an der einen oder anderen Stelle kurze Kommentare oder aber auch vor allem bei Steady einen etwas längeren Beitrag. Der kam nämlich von Christoph. Christoph ist ein Supporter, hat eine aktive Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank dafür bei Steady. Könnt ihr auch machen. Einfach unten in die Shownotes reinschauen. Und der Christoph, der hat geschrieben: Hallo, ich hätte mehrere Fragen zu den Finals und dann vor allem zu Edmonton. Fangen wir mal vorne an. Wie groß war für dich der Unterschied zwischen Florida und Edmonton in diesem Jahr und im letzten Jahr? 4:3 und 4:2 sieht ja erstmal nach engeren Serien aus, aber wenn man genauer hinsieht, waren die Serien doch eigentlich relativ deutlich. Naja, da würde ich schon ein Stück weit unterscheiden zwischen letztem Jahr und diesem Jahr. In der letzten Saison begann es natürlich mit 3 Siegen für die Florida Panthers im Finale, 3-0, 4-1 und 4:3. Wobei man sagen muss, dass, glaube ich, vor allem das erste relativ ausgeglichen war, meine ich. Ich habe jetzt die Advanced Metrics leider auch nicht mehr hier auf dem Zettel. Sind aber vom Ergebnis 3-0, 4-1 jetzt auch nicht mega deutlich gewesen. Und da waren auch Empty Net Goals mit dabei, also doch schon eher etwas knapper. Vor allem das 4-3 in Spiel Nummer 3, das war schon relativ knapp. Da haben die Oilers nach dem es dann zwischenzeitlich 1-1 stand in der Serie, dann einfach ein grottenschlechtes Mitteldrittel gehabt, sind nochmal noch reingekommen, haben aber 3-4 verloren. Es gab aber im letzten Jahr eben auch zwei deutliche Siege von Edmonton. Das 8:1 in Spiel Nummer 4 und das 5:1 in Spiel Nummer 6 und auch das 5:3 waren ja dann auch 5 Tore. Also was man generell sagen muss, im letzten Jahr war es so, dass beide Teams Spiele hatten, wo sie deutlich besser waren im Finale. So, das war in dieser Saison sicherlich nicht der Fall. Beide Teams hatten gute Spiele. Edmonton hatte auch gute Spiele, will ich ja gar nicht sagen, ne, dass die jetzt komplett unter die Räder gekommen sind. Aber es war eben nicht so, dass Edmonton dieses eine Spiel hatte, wo man sagt, okay, da haben sie jetzt auch mal richtig dominiert, sondern das war immer so, sie haben gute Drittel gehabt, sie haben natürlich auch Spiel 1 dann gewonnen nach Rückstand, sie haben Spiel 4 gewonnen nach einem sensationellen Comeback nach 0-3, alles ganz schön, alles auch Dinge, die soweit gepasst haben, aber eben kein Spiel, wo man wirklich gesagt hat, das war jetzt das Oilers-Game, das war jetzt das Spiel auch, wo sie sich richtig reingespielt haben in diese Finalserie, wo ich auch so ein bisschen drauf gewartet habe, wo ich immer wieder gesagt habe, Mensch, wo ist das Spiel, wo Dreisaitl und McDavid zusammen richtig, richtig gut spielen, ne? Oder auch die anderen, ne? Also auch das ist ja ein Punkt, kam dann auch nach dem Finale, naja, man kann natürlich die beiden kritisieren, die beiden Großen, auf der anderen Seite, was sollen die viel mehr machen als das, was sie gemacht haben? Es ist eben ein etwas anderer Sport als zum Beispiel Basketball, wo du mit deinen Superstars dann durchaus doch eher auch individuell Spiele gewinnen kannst. Also ich glaube schon, dass die Finalserie letztes Jahr ausgeglichener war, auch wenn der Verlauf der Serie mit 3-0, 3-3 natürlich irgendwie so ein bisschen eine andere Sprache spricht, es war dann am Ende ja auch ein sehr, sehr knappes Spiel 7. Wir erinnern uns dran, ne? Stand 1-1, meine ich. Schon sogar 1-0 für die Oilers. Auf jeden Fall war es ja knapp. Es war ja ein Schuss weg, auch vom Ausgleich. Dann hätten wir die Verlängerung gehabt. Also es war sehr, sehr knapp. Diese Situation hatten wir dieses Jahr ja dann kaum. Also die Panthers haben auch nach Spiel 4, Spiel 5 dominiert, Spiel 6 dominiert. Da war es ja jetzt nicht so, dass man sagen musste, okay, jetzt ein, zwei Szenen gehen in Richtung Oilers und wir reden hier über einen anderen Champion. Also das ist, glaube ich, schon ein Unterschied gewesen. Im letzten Jahr waren die Oilers näher dran, in dieser Saison eben nicht. Da gibt es aber natürlich auch Gründe dafür und ein Grund unter anderem ist der Ausfall von Zach Hyman. Das muss man auch ganz klar sagen, dass Hyman den Oilers schon sehr gefehlt hat, weil er ein sehr, sehr physischer Spieler war. Weil er jemand war, der torgefährlich war, weil er jemand war, der auch die gegnerischen Abwehrspieler mehr unter Druck setzt, mehr zermürbt. Ein Spieler in dieser Art und Weise hat ihn gefehlt. Evander Kane ist sicherlich jemand, der als Power Forward auch seinen Körper mit reinbringt, Physis mit reinbringt, aber der hat einfach drüber gespielt und war dann auch von dem, was er, ich sag jetzt mal ab Spiel 3, 4, dann auch beitragen konnte, nicht mehr so gut einfach. Das muss man auch sagen. Er hat schlechte Strafen genommen, er hat ihn an der einen oder anderen Stelle eher einen Bärendienst erwiesen. Ich meine, zum Schluss Sore Loser, das war das Bild eines Sore Losers, wie er dann da am Ende sich noch eine Disziplinarstrafe abholt in Spiel Nummer 6, wo das Ding schon komplett durch war. Also das war eben auch etwas, wo ihnen jemand gefehlt hat. Ich glaube auch, dass Matthias Ekholm eben nicht so gesund war, wie sie das gebraucht hätten. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Ja, also die Oilers insgesamt dann vielleicht auch am Ende etwas kaputter als im letzten Jahr, obwohl sie ja relativ gut durch die Western Conference durchgekommen sind. Also für mich eben auch überraschend gut, besser als ich das gedacht hätte. Trotzdem wirkte es irgendwie so, als ob sie hatten nicht mehr den Gang zuzulegen. Und die Panthers, ich will auch nicht sagen, dass die den Gang zugelegt haben, sondern einer der Unterschiede vielleicht auch, die Panthers haben einfach das weitergespielt, was sie vorher auch gespielt haben. Die haben so gut wie nichts umgestellt, kleinere Reihenänderungen für Hagi, Rodriguez mal getauscht, in der vierten Reihe mal ein bisschen was probiert, okay, aber ansonsten nicht. Und Chris Knobloch hat bei den Oilers im Grunde, würde ich sagen, 6 Spiele lang so richtig das gesucht, was funktioniert. Und das ist dann natürlich eine schwierige Voraussetzung, um so ein Finale zu gewinnen. Also um die Frage, die gestellt wurde, nach langer Antwort nochmal kurz zu beantworten. Ich glaube, dieses Jahr war es deutlicher für die Florida Panthers und sie waren dann eben auch verdienter Sieger. Letztes Jahr war es sehr, sehr knapp, hätte da eher dann auch in die andere Richtung kippen können. Dann kommt, genau, wo war Florida in der Serie deutlich besser als Edmonton? Nur in der dritten Reihe oder in der Tiefe? Naja, die Tatsache, dass sie 3 so ausgeglichene Reihen haben, ist schon das, was den Unterschied macht. Bei Edmonton war es so, muss man auch sagen, Nugent Hopkins auch verletzt an der Hand. Also auch das hat, ihnen haben im Prinzip 2 Spieler aus den Top 6 gefehlt, den Edmonton Oilers. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwer, dagegen so ein Team zu bestehen, wo du gar nicht so richtig weißt, welches war denn jetzt die erste, zweite, dritte Reihe. Und ja, von daher glaube ich schon, dass es ein Unterschied ist, dass Edmonton hatte wieder die beiden besten Spieler in der Serie. Die haben sie mit McDavid in allen Serien, mit Dreiseitel in fast allen Serien. Und dementsprechend haben sie da den Vorteil, aber wenn man jetzt sich die Top 9 anguckt, dann waren die Top 9 von Florida, würde ich fast schon sagen, deutlich besser besetzt als die Top 9 von Edmonton eben dann am Ende. Dann kommt, und noch ein paar Fragen zu Edmonton, vielleicht für einen zukünftigen Pod, machen wir jetzt eben, aber auch gerne schon jetzt, wenn du Zeit und Lust hast. Wo muss sich Edmonton unbedingt verbessern? Goalie, bessere Verteidigung, mehr Tiefe in der Offense. Was lässt der Cap für Edmonton zu und kann man irgendwie den Vertrag von Nurse wegtraden? Hat Edmonton überhaupt viel Spielraum für Veränderungen oder wird es mehr oder weniger das gleiche Team sein, was in die neue Saison gehen wird? Fangen wir mal vorne mit an. Wo muss sich Edmonton unbedingt verbessern? Das habe ich im letzten Jahr schon gesagt und am Ende hatte ich dann in dem Fall leider für die Oilers recht. Mit diesem Torhüter-Duo bin ich der Meinung, kannst du keinen Stanley Cup gewinnen. Und da waren sie übrigens weiter weg als im letzten Jahr. Im letzten Jahr war es ja auch da sehr, sehr knapp. In diesem Jahr beide unter 90% die Fangquote. Ich glaube auch im Stanley Cup-Finale beide unter 90% die Fangquote. Skinner und Pickard. Der einzige Vorteil, den die beiden haben, ist, die kosten zusammen 3,6 Millionen. Aber auch das habe ich ja in der letzten Folge gesagt. Zahlst du deinen Torhüter dann lieber 3,6 Millionen und weißt am Ende, naja, Stanley Cup gewinne ich nicht. Oder gibst du dann vielleicht doch ein bisschen mehr Geld aus und kannst dir damit dann vielleicht den Titel sichern. Das Problem ist, es gibt so gut wie keine Torhüter auf dem Markt. Also Jake Allen ist der prominenteste von den Unrestricted Free Agents, meine ich. Wollen wir hier einmal kurz versuchen, mir da die Übersicht aufzumachen. Und dann wird es schon sehr, sehr dünn. John Gibson bei Anaheim ist ja immer wieder jemand, der genannt wird, der jemand sein könnte, wo dann eben entsprechend andere Teams irgendwie vielleicht dann auch sich ihn holen per Trade. Nur das ist eben auch so ein Punkt, was willst du abgeben als Edmonton Oilers und ist John Gibson wirklich noch so gut, dass er dich entscheidend weiterbringt? Oder ist das einfach nur so, naja, der hatte mal einen Namen, war mal gut und wäre jetzt eben vom Namen her größer als das, was wir haben, aber von der Leistung her auch nicht so wirklich. Also ich glaube, das ist so ein bisschen für mich das Problem bei den, im Prinzip bei den Torhütern, die auf dem Markt sind aktuell. Gibt es nicht wirklich viele. Ich schaue gerade mal, Skater, was haben wir denn hier? Goaltender, so, Contract Season Ends 2024, 2025. Schauen wir mal, was bei den Goalies überhaupt auf dem Markt ist. Carey Price läuft der Vertrag aus. Demnächst. Ja, schön, okay. Der wird aber nicht mehr spielen. So, was haben wir hier noch? Ja, also Torhüter-mäßig ist einfach nicht viel zu holen im Sommer. Da muss man wirklich warten, was dann da eben möglich ist. Vielleicht gibt es das ein oder andere Team. Chicago hat mehrere Torhüter. Ich glaube einfach, sie haben es versäumt. Es waren ein paar Torhüter auf dem Markt. Da könnte ich jetzt auf die S verweisen, die damit auch nicht viel weitergekommen sind insgesamt. Aber sie haben zumindest ihre Torhüter ausgetauscht und sind, glaube ich, jetzt ein Stück weit besser aufgestellt als Edmonton. Und das ist eben der Weg, wo du vielleicht schauen musst, dass du ein, zwei Trades dann in Season machst, wo du dir dann eben entsprechend jemanden holst, der vielleicht dich dann ein Stück weit nach vorne bringt. Also das ist sicherlich etwas, wo die Edmonton Oilers tätig sein müssen. Ansonsten gibt es natürlich einige Unrestricted Free Agent. Perry hatte ich erwähnt, Jeff Skinner, glaube ich nicht, dass der wiederkommt. Connor Brown hatte ich gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Kasperi Kapanen kann ich mir auch vorstellen. Trent Frederick, da muss ich mal gucken, ob das hier jetzt schon offiziell drin steht, dass der seinen neuen Vertrag unterschrieben hat. Hier haben sie Trades. Wo ist denn der Vertrag? Der ist hier noch nicht offiziell. Wenn ich es richtig sehe, ist der noch nicht offiziell verkündet oder aber er ist schon wieder rausgerutscht. Also es sollen wohl irgendwie 8 Jahre und dann, keine Ahnung, 4 Millionen, glaube ich, sein. 3, irgendwas Millionen. Ich fand den Vertrag zu lang und ich fand den Vertrag auch zu hoch dotiert. Selbst mit steigendem Salary Cap ist das, was Trent Frederick bringt, das Geld meiner Meinung nach nicht wert. Da könnten sie vielleicht etwas einsparen, aber anscheinend hat er ihnen sehr, sehr gut gefallen und ja, dementsprechend flexibler Spieler, kannst du gut einsetzen unten, bringt eben das mit, was ihnen so an der einen oder anderen Stelle gefehlt hat, an physisch auch, aber weiß ich nicht, ob man das Geld bezahlen muss, was da im Raum stand. Dann hatte ich ganz wichtig, letzte Sendung nicht erwähnt, natürlich ein großer Baustein ist der neue Vertrag von Evan Bouchard, der Restricted Free Agent ist. Der kann, glaube ich, zum Arbitrator gehen, das heißt, er könnte ein Schiedsgericht anrufen, wo dann beide ihre Argumente vorbringen und dann aufgrund der Leistung und aufgrund vergleichbarer Verträge würde dieses Schiedsgericht dann einen Vertrag festlegen. Ich weiß gar nicht, ob die 1 oder 2 Jahre lang sind. Auf jeden Fall nicht wirklich von Dauer. Empfehle ich nicht den Oilers, das Ganze zu machen. Da glaube ich schon, dass das Ganze auch so ein bisschen dann die Chemie zwischen Spieler und Team immer so ein bisschen zerstört, gefährdet. Ich erwarte, dass die sich auf einen Vertrag einigen. Und bei Bouchard ist ja auch in der Schwebe, dass das ein 8-stelliger Vertrag wird, also 10 Millionen oder mehr. Ich sag mal so, mit 10 Millionen knapp kann man dann leben. Evan Bouchard ist ein Spieler mit 2 Gesichtern. Er bringt ja auf jeden Fall Offensive in der regulären Saison. Wir haben gesehen, er kann sehr, sehr gut scoren in den Playoffs. Er ist eben immer wieder für einen richtig großen Bock gut. Hat er in den Playoffs jetzt auch gezeigt. Sie sind trotzdem ins Finale gekommen, waren auch, dann muss man ja auch sagen, nur 2 Siege weg vom Stanley Cup. Also sie haben schon das Ganze gut kompensiert. Ich glaube, wenn Ekholm die kompletten Playoffs gesund ist, reden wir vielleicht gar nicht mehr so viel über Bouchard, weil es dann irgendwie anders ausgeglichen wird. Ja, 10 Millionen erwarte ich. Alles, was über 10,5 hinausgeht, ist für mich zu viel Geld für ihn, wenn man das auch vergleicht mit anderen. Aber ja, das muss man sehen. An der Stelle natürlich dann eben die Frage, wird man den Vertrag von Daniel Nurse irgendwie los? Schwierig, glaube ich. Sehr, sehr schwierig, weil der Vertrag noch nächste Saison läuft und darüber hinaus nochmal 4 Jahre. 9,25 Millionen sind einfach sehr, sehr viel Geld. Man sieht das eben auch dann schon im eigenen Haus. Bouchard und Nurse sind dann auch nochmal zwei ganz andere Spieler. Nochmal, auch das habe ich in der Vergangenheit gesagt, dass der Spieler den Vertrag unterschrieben hat. Alles wunderbar, alles in Ordnung. Dass das Team ihm so viel bezahlt, ist eben einfach ein Problem für das Team. Und ich glaube nicht, dass sie den loswerden. Also ich kann mir nicht vorstellen, welches Team. Und du musst ja auch eine Sache beachten. Was sollen die Oilers dazugeben? Also die Oilers haben ihren Prospect-Pool ausgedünnt, wenn der denn überhaupt relativ groß war. Und ich muss mal schauen, sie haben auch ihre Draft-Picks ausgedünnt. Also da sind ja auch nicht mehr wirklich so viele. Sie haben jetzt keinen in diesem Draft, sie haben im nächsten Draft keinen Erstrunden-Pick, sie haben jetzt in diesem Draft keinen Zweitrunden-Pick, sie haben die Viertrunden-Picks die nächsten Jahre nicht. Ja, da ist ein Erstrunden-Pick, da sind Zweitrunden- und Drittrunden-Picks, nur wenn du die dann auch mitgeben musst, um erstmal Verträge loszuwerden, wen willst du denn dann bekommen und was willst du denn dafür dann abgeben? Also das ist auch so ein Punkt, die Free-Agency-Class gibt auf der Torhüter-Position nicht viel her, sie gibt aber auch auf der Verteidiger-Position jetzt nicht so viel her. Aaron Ekblad zum Beispiel ist ein richtig prominenter Name, aber ansonsten ist da auch, glaube ich, nicht so viel. Dementsprechend wird auch das sehr, sehr schwierig werden, da so ein bisschen was zu tauschen. Was ich noch ergänzen würde zum Vertrag von Daniel Nurse, haben die Oilers sicherlich ein großes Interesse daran, auch den von Evander Kane loszuwerden. Auch das wird schwierig. Da musst du was mitbezahlen, da musst du was mitgeben. Das sind jetzt in dem Fall, wo ist er denn hier jetzt eigentlich? Da, das sind in dem Fall nur 5,125 Millionen, nur und auch nur noch ein Jahr Vertragslänge. Trotzdem könnte man das Geld gut gebrauchen, um sich dann auch hinten nochmal mehr zu verstärken und Spieler zu holen, die einfach dann auch zuverlässiger sind. Kleines Sternchen, ich hoffe, jetzt platzt mir nicht die Sendezeit. Bei Evander Kane gibt es immer noch Diskussionen mit der NHL, dass die NHL da immer noch Infos braucht wegen seiner Long-Term-Injury-Reserve-Geschichte. Warten wir mal ab, fand ich ein bisschen komisch. So, dann gehen wir nochmal zurück, dass ich da nichts vergessen habe. Was lässt der Cap zu? Und kann man, Nurse haben wir drüber geredet, wie viel Spielraum für Veränderungen wird es mehr oder weniger das gleiche Team sein? Ja, im Grunde habe ich es ja schon ein bisschen beantwortet. Es wird mehr oder weniger das gleiche Team sein. Es wird sicherlich ein, zwei Spieler geben, die sich verändern werden. Ich weiß nicht, ob John Klingberg vielleicht woanders nochmal etwas größeren Vertrag bekommen hat. Da wird auch Edmonton sicherlich dann Team sein, was ihm vielleicht nicht ganz so viel bezahlen kann. Und das kann jemand sein, wo ich mir vorstellen kann, dass der geht. Wie gesagt, bei Brown, bei Kapanen bin ich mir nicht ganz sicher. Bei Corey Perry auch nicht so wirklich, ob er dann nochmal zu einem anderen Team gehen will und da sein Glück versucht. Ja, ansonsten der Kern bleibt natürlich gleich. Auch da, ne, sind die Verträge ja klar. Und das große Thema, was dann über allem schweben wird, ist, was wird Connor McDavid machen? Welche Art von Vertrag wird er unterschreiben? Bisher würde ich davon ausgehen, dass er auch bleibt. Da waren jetzt auch, er hat ja auch so Aussagen, ich glaube, er hat irgendwie gesagt, er muss sich das erstmal überlegen. Also da wird im Moment sehr viel reininterpretiert in die Aussagen von McDavid. Ich bin der Meinung, der hat sich vorher schon mit Dreisaitl unterhalten. Die beiden wollen zusammen in Edmonton den Stanley Cup gewinnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass McDavid vor Vertragsende von Leon Dreisaitl die Oilers verlässt. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass er sagt, pass mal auf, Leute, ich unterschreibe meinen Vertrag nur noch so lange, wie der von Leon Dreisaitl geht, beziehungsweise ich nehme vielleicht einen kürzeren Deal sogar und mache 3-4 Jahre. Matthews hat das ja zum Beispiel in Toronto auch gemacht. Er könnte ja zum Beispiel auch einen Vertrag nehmen und sagt, ich mache jetzt irgendwie 3 Jahre und dann ist der Salary Cap ja wesentlich höher und dann schaue ich nochmal, vielleicht gehe ich dann doch woanders hin. Also das kann ich mir vorstellen, dass er die Oilers jetzt dann verlassen wird nach der nächsten Saison. Das kann ich mir an der Stelle nicht vorstellen. So, jetzt habe ich noch ungefähr 2 Minuten auf meiner virtuellen Uhr. Und dementsprechend versuche ich jetzt langsam mal die Kurve zu bekommen. Das war jetzt nochmal so eine kleine Analyse. Oilers, was geht, was ist vielleicht möglich im nächsten Jahr? Und natürlich ist es so, wenn ihr Fragen zu anderen Teams habt, wenn ihr sagt, hey, sowas hätte ich gerne auch mal ganz kurz zu meinem Team, dann sehr, sehr gerne. Es wird natürlich irgendwann ab Ende August, September dann die Vorschau-Sendungen geben. Aber klar ist auch, jetzt kann ich solche Dinge aufnehmen, kann ich solche Sendungen machen. Es folgen jetzt, wie gesagt, es folgen die News. Wir haben den Draft jetzt in den nächsten Tagen. Wir haben die Free Agency. Da Es ist einfach furchtbar, was die NHL macht. Das ist alles viel zu kompakt. Es ist alles viel zu nah beieinander. Das könnte man alles mindestens 2-3 Wochen entziehen. Hat man eben nicht gemacht. Und ja, ist dann natürlich für jemanden, für mich, der das so ein bisschen nebenher dann eben macht, doch schon schwierig. Ansonsten, ihr wisst, wie ihr dem Podcast weiterhelfen könnt. Abonnieren, weitersagen, bewerten. Und für heute sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.